Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, stell dir vor, du wärst ein Apfelbaum. Wann bist du ein Guter? Ich weiß, dass das grammatikalisch so nicht ganz astrein ist, aber ich wollte diesen zweiten Teil doch etwas direkter formulieren. Deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, das einfach mal zu vermurksen, für die, die da besonderen Wert drauf legen, dass es sich einfach blöd anhört. Und naja, das ist mir schon bewusst gewesen. Wäre da das Richtige und so, nicht mit bist und. Ist mir klar. Aber stell dir vor, du wärst ein Apfelbaum. Natürlich weiß ich, dass du keiner bist, aber dieses Thema Apfelbaum wird uns zwischendrin immer so ein bisschen als Bild begleiten und vielleicht hilft das so ein bisschen zu verstehen. Da sind nicht nur die Leute, wie wir jetzt sagen könnten, vielleicht damals in der Bibel oder so, die so bildlich gesprochen haben, sondern wir verstehen manche Sachen ja auch besser, wenn man die so ein bisschen durch die Blume verkauft oder mit einem Beispiel, weil man dann ein bisschen anders denken kann. Es ist wie, wenn und so, und Jesus hat auch immer solche Geschichten erzählt und früher hat man das auch schon gemacht. Fällt mir gerade ein, dass mal ein Prophet zum König David kam und ihm eine ganz wilde Story erzählt von irgendeinem anderen Typen mit irgendeiner anderen Geschichte und dann kommt er da rein und genau so handelst du. Nur mit ein paar anderen Leuten. Okay, nur das so zum Ersten. Den Bibeltext, den ich heute habe, den würde ich gerne eigentlich sehr lang und breit treten oder richtig eine Bibelarbeit im Hauskreis von machen, aber das wird heute eigentlich fast mehr. Nennen wir das mal, ich hätte das für mich so formuliert wie eine kleine Andacht mit vielen Denkpunkten, die ihr hoffentlich mitnehmen könnt. Weil eigentlich könnte man da ganz viel drüber reden und es wäre total interessant, so im mittelkleinen Kreis zu sitzen und mal die Gedanken darüber auszutauschen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wo könnte ich mir so eine Situation vorstellen? Wo trifft mich das eigentlich genau? Aber da wir heute auch noch Abendmahl haben und so wird das alles relativ kurz werden, Planung, mal gucken, ob es so klappt. Und deswegen eigentlich vor allem Gedankenanstößen. Text steht im Jakobus 2 von 14 bis 20, lese ich trotzdem komplett. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von euch von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Angenommen, jemand sieht seinen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halt dich warm, iss dich satt. Frommer Wunsch, ne? Ein Segensspruch. Ohne ihm etwas zu essen oder anzuziehen zu geben. Was nützt? Es reicht nicht nur Glauben zu haben. Ein Glauben, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, der ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten, ne? Aufgabenteilung. Dem antworte ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es einen Gott gibt? Ja, du tust recht. Das glauben übrigens auch die Dämonen und die zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos? Ich fand diese Übersetzung sehr eingängig, gut formuliert. Der Jakobus, übrigens, deswegen taucht er in manchen Lutherbibeln ein bisschen später in der Ordnung sozusagen aus als bei anderen Bibeln, weil Luther sich an dem Jakobus gestoßen hat. Luther hat ja die Bibel für uns ins Deutsche übersetzt, einer der wesentlichen Vorreiter, der eigentlich auch die deutsche Sprache so ein bisschen mitgestaltet hat. Und das ist dem Luther so aufgestoßen, dass hier so ein Typ wieder ankommt mit den Werken. Denn das war etwas, was Luther so aufgestoßen ist. Ja, in der Kirche, da musst du immer Werke bringen, da musst du Geld bringen und dies machen und jenes, damit du dann gerettet wirst. Und davon bauen sie dann den Petersdom, ne? Nein, wir werden ja nur aus Gnade gerettet. Dann hat er aber nicht so viel Mumm, sage ich mal, zu sagen, ja, dann gehört das hier wohl nicht zur Bibel. Nee, das macht er dann trotzdem treu mit. Aber er ordnet das so ein bisschen weiter hinten an in der Reihenfolge. Und beides ist richtig. Beides gehört zusammen. Und warum Jakobus das schreibt, ist ja ganz offensichtlich, dass er über viele Leute stolpert, die sehr fromm sind, die alle Glauben haben, die von großen Taten erzählen, aber in der Praxis hapert es. Ich habe hier eine kleine Frage, kann man fast nicht sagen. Es geht ein bisschen um Zustimmung. Die will ich abfragen. Also außer, dass ich euch ins Gesicht gucke, um die Zahlen zu zählen, habt ihr nichts zu befürchten. Als Jesus-Nachfolger, ich hätte ja auch Christ schreiben können, deswegen ist auch der erste Buchstabe so vermurkst. Ich mache es noch mal ein bisschen höher. So, aber ich habe mich entschieden, mal diesen etwas, wie soll ich sagen, unfließende Bezeichnung zu nehmen, um es deutlicher zu machen. Es geht nicht um irgendeine religiöse Bezeichnung, Christ, Jude, Moslem oder irgendwas. Als Jesus-Nachfolger muss man richtig handeln, muss man die richtige Gesinnung haben, hat man eine gute Gottesbeziehung. Ich möchte die drei Sachen mal abfragen. Wer stimmt dem Satz A zu? Als Jesus-Nachfolger muss man richtig handeln. Darf ich mal Hände sehen? Ich zähle das kurz durch und schreibe das auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hatte da auch noch so einen anderen Stift irgendwo, genau den da. Also 10. Als Jesus-Nachfolger muss man die richtige Gesinnung haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da 12. Ja, ihr müsst die Hand schon hoch. Es ist echt nicht so schlimm, oder? Kann man mal die Hand hochheben? Das ist doch nicht so anstrengend. Die meisten Leute haben da nicht überall Verkalkung drin. Als Christus-Nachfolger hat man eine gute Gottesbeziehung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, danke, 13, 14, 15, 16. Aha, da haben wir ja schon mal einen, ja. Ich weiß, dass so eine Frage auch immer unterschiedlich interpretiert wird. Jeder kann sich dabei immer ein bisschen was anderes denken und sagt, so absolut nicht, 100% nicht, 80 würde ich zustimmen und so weiter. Okay, aber da haben wir ja schon mal ein Ergebnis. Also am schlechtesten hat das mit dem richtigen Handeln oder am wenigsten Zustimmung gefunden, sagen wir mal so, mit der Gottesbeziehung, das ist am meisten. Und man könnte natürlich sagen, mit Abstand signifikant größer, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir sehen das so ein bisschen. So, dann machen wir das Ding mal so ein bisschen aus dem Schussfeld räumen. Also es ist ja so, wenn hier das Erste, wenn das richtige Handeln das Entscheidende ist, dann muss man ja sagen, dann sind die anderen Sachen ein bisschen nachrangig. Ne? Dann ist Beziehung zu Gott und Gesinnung nachrangig. Ebenso natürlich bei den anderen. Wenn die Gesinnung das Wichtigste ist, dann sind ja eigentlich richtig Handeln und Gottesbeziehung unwichtig oder nachrangig. Und eben das Letzte, wenn die Gottesbeziehung entscheidend ist, dann ist das Handeln und die Gesinnung doch eigentlich nachrangig. Ja, was ist nun das Richtige, ne? Und der Jakobus, der hinterfragt ja hier eigentlich die, ich nenne es einfach mal die Frommen, die Glaubenden. Ich habe übrigens mal geguckt, weil ich sage mal, nach meinem Verständnis gibt es eigentlich keine ungläubigen Menschen, weil jeder glaubt ja irgendwas. In der Bibel taucht der Begriff dann trotzdem ja öfter auf. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Jesus zu manchen Leuten sagt, ihr Kleingläubigen, und zu anderen oder von anderen spricht er von den Ungläubigen. Die Kleingläubigen, da wurden seine Jünger mit bezeichnet. Die wenig Glaubenden könnte man auch. Und bei den Ungläubigen sind eigentlich in der Regel Leute gemeint, die auf jeden Fall nicht dieses Bekenntnis zu Gott haben, die an irgendetwas anderes glauben. Das machen ja wohl scheinbar alle Religionen, so könnte man sagen. Ne? Die Ungläubigen sind immer die anderen, obwohl die auch was glauben. So, kommen wir kurz als Bild wieder zu unserem Apfelbaum zurück. Woran erkennt man einen Apfelbaum? Was ist das Zeichen für einen Apfelbaum? Also als Erstes zum Beispiel ist es die Rinde. Ich habe hier zwei verschiedene Bilder. Leider kommt das Dunkle, das kommt hier auf dem nicht ganz so gut rüber. Aber es sind zwei sehr unterschiedliche und ist beides von Apfelbäumen. Natürlich, ein Profi erkennt das möglicherweise auch an der Rinde. Oder erkennt man das an der Blüte? Warum nicht, ne? Mal nächstes Bild. Drei verschiedene habe ich hier genommen. Ich bin ja nun nicht so ein Botaniker. Ich würde gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich das durchaus unterscheiden kann von der Kirschblüte. Aber dazwischen ist so ein rötliches, wo ich sagen würde, ja, da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Natürlich, jemand, der sich gut auskennt, erkennt einen Apfelbaum, auch wenn du ihm nur so eine Blüte zeigst, sagst, ist Apfelblüte. Und zwar von der und der Sorte, ne? Und aus dem Jager. Ach nee, das kommt ja erst, wenn das dann gepresst ist. Okay. Oder, woran erkennt man noch einen Apfelbaum? Nächstes Bild. Ja, im Zweifelsfalle an Äpfeln. Ne? Natürlich muss man auch wissen, dass das ein Apfel ist. Da hinten liegen übrigens welche, die ich nicht mitgebracht habe, möchte ich gleich sagen. Habe ich auch nicht veranlasst. Aber im Zweifelsfalle erkennt man einen Apfelbaum daran, dass da keine Kirschen wachsen, ne? Sondern Äpfel. Und einen guten Apfelbaum, guckt euch übrigens mal hier die Rinde an. Wobei, ich weiß, nee, das heißt Wissen, aber ich gehe davon aus, dass das eher so eine Art Pilzbelag ist oder irgendwas, was da oben drauf ist. Aber das, was ich da sehe, sieht ja eigentlich jetzt nicht schön aus. Nicht sauber, nicht schier, keine schöne Rinde. Ist offensichtlich irgendwie überwuchert, aber Äpfel hat er, ne? Wenn ich mal davon ausgehe, dass die nicht alle wurmstichig sind und dass die auch noch total lecker schmecken, dann hat er wirklich was geleistet. Dann hat er was gebracht, ne? Also dieser Apfelbaum, das ist offensichtlich Abteilung guter Apfel. Auch wenn die Rinde zum Beispiel nicht so toll aussieht. Die Blüten müssen nicht toll aussehen. Hauptsache, die funktionieren. Ne? Sind ja wichtig, dass da was wächst. Ah, wachsen halt. Ne? Sie müssen befruchtbar sein und sie müssen halt einen Samenstand ausbilden können. Also das nenne ich jetzt funktionieren. Ich bin halt eher so ein Techniker. Also offensichtlich sieht er merkwürdig aus. Und das wäre nicht etwas, diese Äste würde man sich möglicherweise nicht in die Blumenvase zu Hause reinstellen, weil das einfach nicht schön genug ist. Ne? Aber ein guter Apfelbaum hat nun mal gute Äpfel und das ist der Kern der Sache. Und wir gucken manchmal auf falsche Sachen, nicht nur bei Apfelbäumen, also bei irgendetwas. Es wäre übrigens noch ein Merkmal, man könnte ja auch die Form des Baumes nehmen. Ne? Also ja, es ist wirklich. Und dann gibt es welche, die sind so in alle Richtungen. Oder der Gärtner da, der Obstbauer, der hat die runtergebunden, dass die alle schön waagerecht sind. Dann sieht das alles nicht mehr so schön aus. Ne? Da gibt es welche, die sind vielleicht schön geformt. Ja. Aber da findest du scheinbar keine Äpfel dran, zum Beispiel. Wäre ja blöd dann. Eine schöne Blüte, ein schöner Stamm. Was sagt der Jakobus? Dein Glaube, den musst du mir mal zeigen. Und was meint er, welchem Leute meint er? Wahrscheinlich Leute, die tiefe geistliche Gedanken haben, die ganz viele Sachen erklären können. Weißt du, das hängt damit zusammen. Und wie schon im Alten Testament beschrieben ist, das ist ein Bild auf Jesus zum Beispiel. Und das erklärt er schon da. Und wenn du das jetzt da nimmst, und dann wird ja auch noch das vorhergesagt und. Und was da für tiefe Gedanken da drin sind. Und by the way, ich will das nur so groß vermitteln, ich habe da die volle Erkenntnis drüber. Ich weiß das, ich kann das interpretieren. Ich verstehe das auch. Ich verstehe auch diese Andeutung. Und dann gibt es Leute, die können total schön beten. Da ist die Grammatik nicht so vermurkst wie bei mir, ne? Da sind Gedanken sauber geordnet. Das hört sich einfach, ja, auch wirklich nach einer Hochsprache an. Also wunderbar, ja. Und dann werden diese Leute angesprochen von jemandem, du sag mal, mir geht's echt total dreckig. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Bude jetzt heizen soll. Oder, oh, weißt du was, da werde ich für dich beten. Der Herr segne dich, lass seine Bude warm werden. Das sagt der Jakobus, aber ihr habt ein Rad ab. Was ist das für ein Glaube? Glaubst du das wirklich? Ich glaube, ich habe diese Story schon mal erzählt und ich nehme auch an, dass es nur eine erfundene Geschichte ist. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, weder das eine noch das andere. Da gibt es eine Frau, die so als die Fromme verschrien wird, die aber auch relativ arm ist und irgendwie das Gespött im Dorf auch. Und dann gibt es ein paar Jungs, die sind da und kriegen mit, dass die da am offenen Fenster, hören sie das irgendwie und die betet, dass Gott ihr was zu essen gibt. Sie hat nichts. Denken die, weißt du was, ich gehe nach Hause. Mutter hat da gerade was angeschnitten. Ich hole da mal was, dann legen wir das vor die Tür. Und dann denkt die, das ist Gott gewesen. Das wird ein Spaß. Hat sie wahrscheinlich wirklich. Was die Jungen dann in dem Falle vielleicht gar nicht gedacht haben, ist, dass Gott sozusagen sie benutzt hat, gebraucht hat dafür, um ein Gebet zu erhören. Und Gott benutzt dich und mich. Gebraucht, benutzt hört sich für uns vielleicht immer ein bisschen schmutzig an. Braucht uns, setzt uns ein, manchmal auch so, dass wir das gar nicht richtig merken, um einem anderen etwas Gutes. Warum? Warum macht er das nicht selber? Ja, macht er doch. Christen sind der Körper von Jesus. Ich benutze bewusst das Wort Leib nicht, weil das haben wir im normalen Sprachgebrauch nicht. Das ist Körper, ganz einfach. Das ist ein altdeutsches Wort, Leib, fertig. Heißt Körper. Christen sind der Körper von Jesus, also sind da auch Hände, Finger, Füße und alles Mögliche dran. Zwangsläufig ist es Jesus, der das tut. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt entscheidet sich mein Arm, will nicht mehr. Dann kann ich eben nur noch mit dem, ne? Kann einfach ein paar Sachen weniger, um bei dem Bild zu bleiben. Natürlich ist das nicht so eindimensional. Gott kann auch danach den Nächsten ranrufen, ne? Was zu machen. Aber halt das im Hinterkopf. Das ist dann ja auch Gott. Und Glaube ist nichts Emotionales, nichts Theoretisches. Glaube ist immer erst dann Glaube. Das andere Wort heißt dafür ja Vertrauen, wenn es praktisch wird. Ansonsten ist das nur, ja, in meinem Kopf schlaues Denken. Es gab so eine Zeit, da hat man an den Niagara-Fällen immer viele Aktionen gemacht. Ich schätze, das ist so um die 100 Jahre her. Da haben Leute Seile rübergespannt, also so am Bogen rum, um darüber zu kraxeln. Da sind Leute mit einer Schubkarre rübergelaufen. Ja, und nun kommt da so einer an, der kann das. Der geht da Schritt für Schritt im Catwalk da über das Ding rüber mit einer Schubkarre. Und da sagt er, Leute, glaubt ihr mir, dass ich das auch noch ein zweites Mal schaffe? Und auch wenn ich da 80 Kilo reinpacke? Ja, klar. 75 Kilo, super. Du kommst mit. Ja, nee, aber du hast doch eben so laut geschrien, das glaube ich dir. Glauben ist Vertrauen. Klar ist es besser, man macht sich vor in die Hose, als diesen Quatsch mitzumachen. Aber im Prinzip ist es doch, wird es doch genau das zeigen. Vertraue ich demjenigen? Also mit meinem ganzen Leben vertraue ich ihm. Oder denke ich nur, es ist relativ wahrscheinlich, dass er es schaffen kann. Und da wird Glauben eben ganz praktisch, wo das Vertrauen mich etwas kostet im Zweifelsfalle. Alles andere ist drüber nachdenken. Nach dem Motto, stimmt, habe ich in der Zeitung gelesen, hat er letzte Woche auch schon dreimal gemacht und, warum sollte er es das sechste Mal jetzt nicht auch noch schaffen? Doch, doch, das wirst du schon schaffen. Aber nicht mit mir. Und wenn er fünf andere Leute schon rübergebracht hat, die alle nicht runtergefallen sind, dann ist das, ja, was passiert da, ne? Das ist Glauben. Klar, wenn zwei Leute arm sind, dann kann der eine dem anderen schlecht was abgeben, ne? Also da ist dann vielleicht nichts da. Dann ist es vielleicht eine tolle Idee, sich wenigstens so weit zu vereinigen und zu sagen, gut, dann beten wir zusammen dafür und wir vertrauen darauf, dass Gott eine Lösung findet. Das ja, aber oft ist ja einer durchaus ein bisschen besser ausgestattet. Mit Kraft, mit Geld, mit Möglichkeiten, mit Beziehungen, um etwas zu machen. Und da zeigt sich das. Bin ich bereit, mein Leben da reinzubringen? Das klagt der Jakobus da an. Und nicht, was macht so ein Apfelbaum schön? Ja, die Rinde. Was macht ihn gut, ne? Ah, dass er voller Blüten ist. Ja, aber die sind vielleicht total unfruchtbar. Oder die senden nicht die richtigen Duftstoffe aus. Die Bienenlein kommen nicht. Keiner befruchtet das. Ja, aber schön ausgesehen hat er, ne? Und du hast so fünf Äpfel dran. Zwei davon sind schon runtergefallen und verfault und die anderen hängen ganz oben. Super. Den Baum brauche ich nicht. Aber im Frühjahr ist der schon schön, ne? Gut, kannst ja sagen, gut, ich kaufe die Dinger eh im Laden. Aber der Normalfall ist ja eigentlich, dass man davon lebt, dass das Ernährung ist. Und da können sich dann ja noch nicht mal die Tiere dran güten. Also eine gute Gottesbeziehung, da sind wir beim Glauben ja ganz nah dran. Das muss ja irgendwie was damit zu tun haben. Ne? Schön und gut, aber die muss doch irgendeine Wirkung haben. Ihr habt als Mehrheit da gesagt, ein Jesus-Nachfolger hat eine gute Gottesbeziehung. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, er sollte es haben, er müsste, das ist das erstrebenswert, klar. Weil wie bei uns, unter uns Menschen auch, auch wenn man grundsätzlich eine gute Beziehung zu jemandem hat, irgendwann gibt es auch mal den Zeitpunkt, da hat man gerade keine gute, da ist, brennt die Luft oder so. Ne? Aber so ganz grundsätzlich. Und eigentlich ist es ja auch das Ziel. Ich will da wieder eine gute Beziehung. Und ein Christ, ein Jesus-Nachfolger, will natürlich eine gute Gottesbeziehung haben. Das würde ich auch genauso unterschreiben. Gehört das andere dann plötzlich nicht mehr dazu? Was ist mit der Gesinnung? Wo eine gute Gottesbeziehung ist, da ist auch ein Gesinnungswandel hin zu göttlicher Gesinnung. Das passiert dann sozusagen, man könnte sagen, automatisch. Weil eine gute Gottesbeziehung heißt, da ist ganz viel passiert. Das heißt nicht nur, ich finde das eigentlich gut, klar gibt es Gott und auch so, was er so sagen lässt, alles super und dass er mächtig ist, ist auch total toll. Sondern das bedeutet, dass Gottes Geist in mich hineinkommt und damit verändert sich. Und daraus erwächst dann eine bessere Beziehung. Irgendeine Gesinnung haben wir alle, ne? Warum tun wir etwas? Und warum ist der eine so hilfsbereit, so gastfreundlich, so anderen zugewandt. Warum? Gibt es viele Gründe für. Sieht einfach erstmal gut aus. Also wenn ich von jemandem Hilfe möchte und ich kenne einen hilfsbereiten Menschen, dem ich dann auch noch irgendwie zutraue, dass er das auch irgendwie kann, das ist für mich gut. Ein Segen. Fromm gesagt, das ist etwas Gutes. Ne? Und warum macht er das? Warum ist er so hilfsbereit? Ach, das ist dem so in die Wiege gelegt worden. Erziehung. Oder vielleicht auch sein Glaube. Ja, oder ist er so hilfsbereit, weil eigentlich das Ziel ist, ich möchte von allen gemocht werden? Also ich mache das eigentlich, um diese anderen Sachen alle zu kriegen, um so inneren Frieden zu kriegen, um gemocht und angesehen zu werden. Das ist gar nicht immer so einfach zu unterscheiden. Noch nicht mal für mich selber. Warum tue ich etwas? Tue ich das wirklich immer selbstlos? Weil das eigentlich sozusagen von der Gesinnung Christi her aus mir raussprudelt? Oder tue ich das, weil? Weil man mal wieder gutes Wetter machen muss, weil man angesehen sein möchte, weil man geliebt werden möchte. Warum? Also, das ist auch gar nicht immer so einfach. Ne? Warum tun wir was Gutes? Was ist da Gesinnung? Und da sind wir wie diese drei Sachen da. Ne? Das Handeln, die Gesinnung. Aber eigentlich, wo eine gute Gottesbeziehung ist, da wird sich die Gesinnung verändern. Und daraus wird sich zwangsläufig das Handeln ändern. Wenn nicht, kommt Jakobus hier ins Spiel und sagt, du, wir wollen doch mal den Fakten auf den Grund gehen. Beweis mir doch mal, zeig mir doch mal, was Glaube für dich, wem du vertraust. Ja, aber wenn ich dem was gebe, dann habe ich ja selber weniger. Ja gut, da könntest du ja auch Gott vertrauen, ne? Das ist auch dein Mangel. Ach so, ist dir zu viel. Ein Klassenkamerad von mir auf der Bibelschule, die sind tatsächlich in einer Gemeinde gelandet, da wurden sie sehr schlecht, also auch als Praktikum, sehr schlecht bezahlt. Und da gab es tatsächlich jemand, der ihnen gesagt hat, ja wieso, ihr könnt doch auf Gott vertrauen. Das war jetzt nicht der Ärmste in der Gemeinde, das ist eigentlich eine Frechheit. Natürlich ist da eine Wahrheit drin, aber das, was ich tun muss, das soll ich nicht auf Gott abschieben. Die Gesinnung wird unser Handeln ändern. Im 1. Korinther 2, Vers 16, da schreibt Paulus, wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer will ihn unterweisen? Wir aber haben den Sinn von Christus. Behauptet er eigentlich. Wir haben den, weil Gottes Geist in uns ist. Und du kannst ja auch nicht wirklich Äpfel produzieren, wenn du kein Apfelbaum bist. Ne? Man könnte sagen, natürlich kannst du gute Taten machen. Du kannst auch Taten machen, die es aussehen lassen, als ob du ein guter Christ wärst. Das klappt, weil wir können ja manche Sachen schon fälschen. Und dem Empfänger ist das vielleicht auch vollkommen wurscht. Hauptsache, mir wird geholfen. Ne? Das ist richtig. Aber für dich fällt kein Lohn da. Und dass es einen Gott gibt, ja, das glauben sogar die Dämonen. Ja, die haben den wahrscheinlich schon öfter gesehen, behaupte ich. Also, die wissen, dass es Gott gibt. Aber für die ist das ein Problem. Und du kannst dich entscheiden, ja, weiß auch nicht so, ob es Gott gibt. Doch, vielleicht schon. Der liebe Herrgott, ja, doch, wird schon geben. Oder heißt, ich glaube an Gott, ich vertraue ihm mein Leben an. Und ohne Blüten und ohne Befruchtung gibt es ja auch keine Frucht. Also wenn du ein guter Apfelbaum sein willst, dann brauchst du da eigentlich ein bisschen was. Du musst erstmal ein Apfelbaum sein, sonst kommt da keine Äpfel. Das ist der Anfang. Und dann macht er eigentlich nur, was er machen soll. Der wächst und zu einem bestimmten Zeitpunkt treibt er Blüten aus, wenn er gesund ist. Ne? Das ist eigentlich das ganz Normalste von der Welt. Dann wird er befruchtet. Wir stehen ja auch nie für uns alleine da. Und dann kann er Äpfel bringen. Und dann wird er auch Äpfel bringen. Ne? Also wenn ich Christ werde, kommt Gottes Geist in mich hin. Dann wird sich meine Gesinnung verändern. Und aus dieser veränderten Gesinnung heraus, dann wird Frucht wachsen. Dann werden Taten, Werke, irgendetwas wird dabei rauskommen, was andere Leute sehen können. Die müssen nichts von deiner Theologie wissen. Die müssen nicht denken wissen, was in deinem Kopf alles so rumgeht, was du so denkst und welche Philosophie du irgendwie hast. Die sehen deine Taten. Und natürlich könnten die auch aus anderem Grund entstanden sein, deine Taten, was du da tust. Aber im Idealfalle ist das eigentlich die Richtung. Du kannst nicht gute Taten tun, um eine gute Gottesbeziehung zu haben, sondern aus der guten Gottesbeziehung heraus werden gute Taten kommen. Und wehe, das ist dann unterbrochen, das ist schlecht. Das ist so ein ganzheitliches Paket. Wir haben ja heute Abend mal, und in dieser Gemeinde in Korinth war das eben auch nicht so ganzheitlich. Deswegen muss er sagen, so wie ihr das Mahl des Herrn, eine, diese Gemeinschaft, wo er sagt, wir sind Teil vom Leib Christi, feiert, so habt ihr das vorher nicht gelebt. Ihr redet darüber, ihr macht das so. Aber die Reicheren, die lassen sich das da gut gehen und die achten nicht auf ihre ärmeren Geschwister. Beschämen sie sogar noch. Lassen sie sozusagen ungut aussehen. Das kann nicht sein. Ihr könnt das nicht trennen, euer Alltagsleben von dem Frommen. Das ist eine Einheit. Kannst du nicht sagen, ja, wenn es drauf ankommt, bringe ich auch Birnen hervor oder irgendwas, ne? Oder gar nichts. Ich bin zwar ein toller Apfelbaum, aber ich bringe einfach keine Äpfel. Das ist mir eh zu anstrengend. Die Last an den Ästen könnte ja auch was abbrechen oder so. Das geht nicht. Das ist ein ganzes Paket. Ansonsten passt das nicht. Und deswegen ist der Paulus da total sauer. Und Jakobus, der sagt eben, ich beweise dir aus meinen Taten heraus mein Glauben. Er sagt nicht, ich mache etwas und das beweist einfach und das zeigt mir deinen starken Glauben und das ist eigentlich auch mein Glaube, dass ich so ein guter Mensch bin. Deswegen hat sich Luther ja, wie gesagt, dran gestört, weil ihm gerade das andere aufgegangen ist, dass wir uns das nicht erarbeiten können. Aber es ist die Umgekehrte, in diesem Fall von meiner Liste her, von unten nach oben, könnte man sagen. Es wächst hinein, ich bekomme neues Leben in mich hinein, ich werde dieser Christus nachfolgen. Ich kriege eine neue Gesinnung, die verändert sich, das ist nicht von heute auf morgen. Du wirst dein Leben lang lernen dürfen. Und das ist gut, wenn man sich nicht entschieden hat, weißt du was, komm du mir nicht an, du junger Hüpfer. Ich bin jetzt raus aus dem Alter, glücklicherweise. Ne? Ich bin kein junger Hüpfer mehr, aber ne, bist du 30 oder was, da brauchst du mir gar nicht ankommen. Ich bin 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs, nicht? Und da brauchst du mir nichts sagen. Wäre blöd, weil möglicherweise trifft dann der Junge, vielleicht ist er auch nur 14 Jahre alt oder sonst was, oder die, genau den Kern der Sache. Vielleicht ist sie so ganz unaufgefordert oder eher ein Prophet, einer, der für Gott mal redet, für Gottes Sache. Und du sagst einfach, lass ich gar nicht zu. Kann überhaupt nicht sein. Ich habe ja schließlich viel Erfahrung. Und ich sage mal, mein Lieblingssatz ist, Erfahrung ist nicht alles, man kann auch 30 Jahre lang was falsch machen. Ist einfach so. Und das Schöne ist, ich kann mir das jetzt erlauben. Ich habe diese Jahre hinter mir. Also von daher kann man mir nicht sagen, dass das arrogant wäre. Es ist doch so. Und wenn ein Lehrling bei uns eine tolle Idee hat für eine Problemlose oder überhaupt eine Idee, und ich denke zwar vielleicht, das bringt nichts, aber ich denke, wir sollten das einfach mal probieren, dann machen wir das. Und dann kommen wir zum Ergebnis, war gut oder hat nichts gebracht. Habe ich ja auch einen ganzen Tag tolle Ideen. Von denen bringen ein paar was und andere nichts, wenn man ein Problem löst. Warum denn nicht? Nur weil der jünger ist oder sonst irgendetwas oder noch nicht so geheiligt ist, heißt das ja nicht, dass er falsch liegt. Mit Hammers? Ah, ich schmeiß das noch rein. Das ist etwas, was Jesus eigentlich auch gemacht hat. Also da sind wieder diese vielen Parallelen. Ihr kennt, die meisten von euch, glaube ich, kennen das, barmherziger Samariter, diese Story, die Jesus erzählt. Warum? Weil da einer kommt, ein Frommer, ein Pharisäer, ein religiös Gebildeter, und der sagt, Herr, was muss ich denn eigentlich tun, so, um in Gottes Reich zu kommen, um gerettet zu werden und so. Ja, was liest du denn? Oder sagt er, ich lese da erstens Gott lieben mit allem drum und dran und zweitens deinen Nächsten wie dich selbst. Das Lustige ist, das Zweite steht so wörtlich wie das Erste, nicht in den 10 Geboten. Aber das ist etwas, was man so theologisch im Laufe der Zeit da rausgearbeitet hat, dass eigentlich die ganzen anderen Gebote ja irgendwie das auch widerspiegeln. Ja, hast du die Antwort? Mach. Ja, sorry Herr, aber wer ist mein Nächster? Und dann kommt diese Geschichte, da reiste ein Samariter von Jerusalem nach Jericho. Samariter, so ein doofer Einwanderer, also nicht so gemocht. Der fällt unter die Räuber und auf dieser Reise, die Strecke war durchaus bekannt, kommt ein Priester, hohes Tier im religiösen Bereich, ein Levit, zweithohes Tier. Und beide umgehen dieses Problemfeld. Entschuldigung, ich habe ein Mann reiste. Der Samariter kommt jetzt. Jetzt habe ich das vertüdelt. Da reiste irgendein Mann. So. Und der Samariter kommt jetzt ins Spiel. Und das ist der Dritte, der da vorbeikommt. Und der kümmert sich um den Verletzten. Und am Ende fragt Jesus, ja, wer ist denn demjenigen, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste gewesen? Ja, der Samariter. Ja, im Prinzip waren die anderen auch Nächsten, aber die haben so getan, als ob sie das nicht wären, ne? Und da haben wir das wieder. Was nützt das ganze Fromme, wenn das Leben nicht dahinter? Die sind ja nicht einfach nur berufen worden, um in der Bibel zu studieren, sondern die waren auch so berufen, um als Nachfolger, als Kinder Gottes in diesem Land Israel zu leben. Ich kann doch auch in meinem Beruf gut Christ sein. Dazu muss ich ja nicht Pastor sein. Das ist ja nicht einfach ein Beruf, den man anzieht und ablegt, sondern da, wo ich bin, bin ich ja trotzdem Christ. Und wenn ich Sachen tue, tue ich die nicht, weil ich mal Pastor war, sondern Weil ich Christ bin. Ganz einfach. Das muss ja was miteinander zu tun haben. Ne? Also, um dieses hier sozusagen nochmal neu zu formulieren, da steht schon an der Wand, als Jesus-Nachfolger will man eine gute Gottesbeziehung. Das ist ganz essentiell. Das gehört eigentlich biologisch sozusagen dazu. Als Jesus-Nachfolger hat man die richtige Gesinnung. Ja, weil Gottes Geist in mich hineinkommt und die Gesinnung verändert. Natürlich haben wir noch nicht überall die richtige Gesinnung. Wir lernen alle noch. Und als Jesus-Nachfolger handelt man zwangsläufig dann zwangsläufig. Es ist uns ein Bedürfnis, das zu tun. Das geht auch mal daneben. Wir sind unwirsch, wir sind unwillig, wir müssen vielleicht mal eine Notlüge loswerden oder sowas. Geht ja auch manches schief. Aber das ist nicht der Plan. Der Plan ist, das nächste Mal besser zu machen. Weil ich das eigentlich möchte, von meinem Herzen. Und das ist nicht einfach nur ein höheres Ziel zu erreichen, ja, ich muss noch Fehler ausmerzen und so, sondern ja, ich möchte doch Jesus mehr gefallen. Und eigentlich, ich fühle mich einfach auch besser, wenn ich entsprechend dieser Gesinnung, die Gottes Geist in mich hineingelebt hat, lebe. Wenn ich das nicht tue, habe ich einen schlechten Tag. Weil Gottes Geist mir einfach klar macht, auch das war jetzt nicht so richtig. Und dann muss ich die Sachen in Ordnung bringen. Und das dürfen wir ja auch. Und deine Probleme sind deine Probleme sozusagen und meine, oder Probleme ist vielleicht das falsche Wort, Herausforderung. Gott möchte von mir vielleicht manchmal andere Sachen als von dir. Und nur weil ich das jetzt erkannt habe, muss das ja jetzt vielleicht noch nicht auf deiner Agenda stehen. Wenn jemand 50 Jahre mit dem Herrn geht, dann kann man natürlich mit Recht erwarten, dass da schon so manches auf der Agenda abgearbeitet wurde. Und wenn jemand sich vorgestern für Jesus entschieden hat, dann wird er manche Sachen einfach noch gar nicht wissen. Und ich behaupte mal, ich kann dir das jetzt nicht theologisch beweisen, aber ich behaupte mal, dass Gott dir nicht eine lange Liste mit allem auflistet und sagt, pass auf, das will ich alles haben, das und das und das, bis du dann eines guten Tages mal der Heilige bist, sondern kommt Stück für Stück im Alltag was dazu zu lernen. Gestern war das noch in Ordnung und morgen ist es etwas, wo Gott mit dir einen Schritt weitergehen will. Und wenn wir das bearbeitet haben, dann kommt mal wieder ein Schritt. Du kriegst da nicht so eine Latte vorgeknallt und so, oh, soll ich alles schaffen? Das wird ja nie was. Jesus ist mit dir auf dem Weg. Jesus ist der Weg. Also, um dieser gute Apfelbaum zu werden, natürlich, du musst erstmal Gottes Geist in dich hineinbekommen, an Jesus wenden, der vergibt dir deine Schuld, der nimmt diese ganzen Blockaden da weg und dann wächst da was zusammen und dann kommen da auch gute Früchte raus. Und dann darfst du dir auch nicht von irgendjemand einreden lassen, dass das nicht mehr wichtig wäre. Ja, wir müssen ja, nee, du musst nichts tun, um gerettet zu werden, aber du wirst etwas tun, weil du gerettet bist.